Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Writers Collective Podcast. In dieser Folge wird es um die Kolleginnen und Kollegen anderswo gehen, nämlich in China, in der Volksrepublik. Dort ist nämlich seit dem 25. Februar Meng Zhou, ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus, zusammen mit zwei weiteren...
Entschuldigung, richtige Aussprache ist Meng Zhou.
Ah ja, gut. Adele weiß schon mehr, bevor ich sie überhaupt noch begrüßt habe. Genau. Meng Zhou. Keine Ahnung. Inhaftiert. Ihr Verbrechen war, sie haben im Grunde eigentlich ein bisschen so das Gleiche gemacht wie wir, glaube ich. Zumindest nämlich Fahrradbotinnen organisieren. Genau. Ich begrüße zuerst mal die Adele, die diesmal wieder dabei ist.
Hallo, sowieso wieder dabei. Wir machen das ja gemeinsam.
Das stimmt, aber bei der letzten Folge, das haben wir eine Standpunktfolge übernommen.
Ah, ja.
Genau. Genau, und dann haben wir uns jemanden eingeladen, der sich dabei auskennt, nämlich den Carsten. Hallo Carsten. Hallo, servus. Stell dich doch mal vor, wer bist du so und wie kommst du zu China und chinesischen Fahrradbooten? Fährst du selber Fahrrad?
Hallo, ich bin Carsten aus Norddeutschland. Ich bin selber kein Kurierfahrer. Ich habe mal kurz in der Cab-Branche gearbeitet und mit einem Sprinter Pakete ausgeliefert, was auch wenig Spaß und Geld gebracht hat. Ansonsten mit politischer, gewerkschaftlicher, eher wie auch immer, Arbeit um soziale Gerechtigkeit bin ich seit vielen Jahren engagiert im Bereich prekäre Arbeit und Leiharbeit zum Beispiel. Ein besonderer Schwerpunkt von mir sind auch Trucker, Lkw-Fahrer, für die ich mich interessiere, um deren Organisierung bzw. Selbstorganisierung ich mich bemühe. Und eine andere Geschichte ist, ich habe schon seit vielen Jahren einen Draht nach China und bin dann darüber auch dazu gestolpert, in eine Organisation zu kommen, die sich um Basis-Solidaritätsarbeit mit China kümmert. Und das ist das Forum Arbeitswelten. Und dort kümmert man sich, wie der Name schon sagt, hauptsächlich um den Bereich der Arbeit und versucht das aber nicht so aus von oben herab moralisch oder das Zusammenbringen von Organisationen wie Gewerkschaften und sowas, sondern man versucht da sehr basisbezogen Beschäftigte aus China und Deutschland zusammenzubringen. Und das Forum Arbeitswelten hat über die Jahre viele Rundreisen organisiert in beide Richtungen, also dass chinesische Arbeiter und chinesische Arbeiteraktivisten nach Deutschland gekommen sind und sich hier Betriebe angucken konnten, hier mit deutschen Kollegen und Aktivisten reden konnten, das gleiche umgekehrt. Das ist eine Geschichte, die ist unter den momentanen politischen Bedingungen in China nicht möglich und wir versuchen diese Arbeit weiterzumachen, müssen das aber viel vorsichtiger machen und müssen diverse Hintertüren benutzen und machen das meist auch nicht mehr in Präsenz. Aber vielleicht reicht das schon als Vorstellung.
Also gehen wir gleich zum direkten Thema. Wer ist Meng Zhou? Also Meng Zhou. Also wie ist auch interessant, wie ihr ihn unterstützt oder was weißt du über Meng Zhou und wie steht's momentan? Also ja, mal am Anfang, wer ist Meng Zhou? Wer ist das eigentlich?
Ja, wer ist das eigentlich?
Wie gesagt, das ist ein gewöhnlicher Chinese, der vom die Lebensgeschichte von vielen ist, vom Land gekommen, in der Hoffnung, in einer großen Stadt sein Glück zu machen und besseres Geld zu verdienen. Der hat dann mal ein Restaurant aufgemacht, und hat da auch kochen gelernt, was nachher in seinem Aktivismus nicht geschadet hat. Aber ökonomisch ist das nach hinten losgegangen. Das Restaurant hat sich nicht getragen, er musste es dicht machen. Und er hat sich, wie so viele, dann einfach einen Job als Kurierfahrer gesucht. Und das hat eine relativ große Popularität. Die Leute, die vom Land gekommen sind, die finden das dann auch ziemlich schrecklich, in einer Fabrik am Fließband zu landen. Auch auf dem Bau ist es ziemlich grottig. Und die Bezahlung scheint auf den ersten Blick entsprechend zu sein, diesen Jobs und harter Arbeit. Und dort gibt es einfach, das ist hier wohl auch oftmals so, die Vorstellung, dass man in Freiheit arbeitet, dass man nicht irgendwie immer einen Chef im Rücken hat und so weiter. Und damit hat er jedenfalls angefangen, diesen Fahrerjob zu machen. Und dieser Job hat sich dann gerade noch innerhalb der Pandemie, wo dieser Job wirklich wichtiger war und auch in China, die beklatscht wurden und gehypt wurden in den Medien, haben sich die Bedingungen verschlechtert. Und denen wurden Versprechungen gemacht, die nicht eingehalten worden sind. Und er war einfach stinksauer und hat sich gesagt, das geht so nicht. Und wir uns steht mehr zu und man wird uns das nicht freiwillig geben. Wir müssen irgendwie zusammen dafür sorgen, dass wir das kriegen, was seiner Meinung nach den Fahrern zusteht oder zustehen sollte. Und er hat auf verschiedenen Ebenen versucht, Leute zusammenzubringen. Und zum einen hat er so einen QR-Code hinten auf seine Lieferbox drauf gemacht, den man dann scannen konnte und konnte damit sich auf seine Videokanäle beziehungsweise Social-Media-Kanäle, die er eingerichtet hat, einwählen. Und da waren einige dann so begeistert von. Die haben dann sich diesen QR-Code kopiert und den auch auf ihre Lieferboxen aufgemacht. Also ohne sich persönlich zu kennen, haben die sich schon so gegenseitig unterstützt, um von dieser Austauschplattform erstmal zu erfahren. Dann ist es so, er hat dann noch in seiner Wohnung ein Zimmer zurechtgemacht und ein paar Etagenbetten reingestellt und zum Selbstkostenpreis Kollegen, die in einer Stadt gelandet sind und fahren wollen und keine Unterbringung haben, dass sie irgendwie billig unterkommen können. Und er hat auch versucht, für Kollegen zu kochen, damit man irgendwie eine Möglichkeit hat, gemeinsam miteinander zu quatschen, sich kennenzulernen und irgendwie zusammenzuhalten. Und das, ja, was mich am meisten beeindruckt hat, mit seiner Geschichte ein eigenes Restaurant betrieben zu haben, hat er dann einfach eingeladen, wir treffen uns zum gemeinsam essen. Und das wurden nachher riesige gemeinsame Essen. Sprich, 200 Leute sind da zusammengekommen und wurden bekocht und hatten die Möglichkeit, zusammen zu quatschen und vielleicht auch zusammen irgendwelche Unternehmungen oder Proteste zu besprechen und zu planen. Und als er dann vorgeschlagen hat, ja, kollektiv die Arbeit niederzulegen, dann muss man auch sagen, es gab dann bei seinen Aktivitäten großes Interesse von allen möglichen, von Soziologen, von linken Aktivisten, von Medienleuten, auch von Mainstream-Leuten. Und er ist interviewt worden und er hat eigentlich mit allen geredet und er hat sich auch mit Leuten vernetzt, die in anderen Städten quasi am ähnlichen Thema arbeiten. Aber alles wirklich als einfacher Mensch vom Lande, der sich das selber alles nur überlegt hat und selbst erarbeitet hat. Und aus der Not und aus der Einsicht fing er das eben an und war recht erfolgreich mit seinen sozialen Kanälen, hat er ungefähr 15.000 Fahrer erreicht und wie gesagt, real sind bis zu 200 Leute zusammengekommen und als er einen Streik ausrufen wollte, ist er hops genommen worden, erstmal in einer sehr unangenehmen Form, wie das in China nicht selten ist, dann gilt er als verschwunden und das heißt, das haben weder Freunde noch Familie noch ein Anwalt irgendwie gekonnt. Kontakte. Und das gibt es inzwischen. Dazu muss man sagen, diese gesamte Geschichte der Kurierfahrer, der Gig-Economy als solche, ist ein sehr heißes Eisen in China. Und der Fall Mangzhou speziell erst recht. Und der Staat ist da empfindlich. Und empfindlich heißt ganz praktisch, der hat jetzt massiv Druck aufgebaut auf alle Leute, die in zu seiner Nähe gehören. Also Kollegen, Mitstreiter, Familie, Anwalt, alle sind derart unter Druck gesetzt worden, dass sie jetzt nicht mehr mit anderen reden. Und das ist ein Problem.
Aber ist er wieder aufgetaucht zumindest? Aber ist er wieder aufgetaucht zumindest?
Ja. Also,
und hat er eine Anklage? Weil ich meine, normalerweise müsste man Leute ja Anklagen wegen
geben lassen. Die Phase des Verschwundenseins, die ist schon lange vorbei. Und inzwischen ist auch eine Anklage wohl oder... ja, es scheint eine Anklage zu laufen. Das hat sich auch der Anwalt öffentlich geäußert. Bloß er ist jetzt leider zu keiner weiteren Kommunikation mehr bereit. Was interessant ist, ist, das ist auch eine Sache, die in China nicht unüblich ist. Er wird jetzt nicht angeklagt für die Sache, die sie ihm übel nehmen, sondern ihm wird jetzt was völlig anderes unterstellt. Und es geht da um Dinge wie Kreditkartenbetrug und man versucht ihm ja damit den Prozess zu machen.
Also Mangzhou hat ja eine klassische Biografie für unsere Kolleginnen und Kollegen in China, kommt zu einer ländlichen Provinz, ist dann aufgeschlagen in Peking. Kannst du uns irgendwie mal schildern, was so der Arbeitsalltag für Botinnen und Boten in China ist und was waren denn die größten Beschwerden und Frechheiten, gegen die sich Mangzhou zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen gewehrt hat, werden wollte oder so?
Ich hätte noch die Frage, ob du weißt, einerseits Leute von der ländlichen Bevölkerung suchen den Job in der Gig-Economy als Lieferbote. Gibt es auch ausländische Arbeiter in China? Also man wird es wohl gehen. So
Migrant sind das Workers. Nur Binnenmigranten?
Also bei uns sind es ja größtenteils eigentlich Migranten und Migrantinnen aus allen möglichen Ländern. Man mir würde auch interessieren, wie ein gewöhnlicher Chinese die Ressourcen hat, für 200 Leute zu kochen und vor allem, wo sie das gemacht haben und so weiter. Kreditkartenbetrug, keine Ahnung. Aber ja, mal eine Frage nach der nächsten. Also zuerst die Arbeitsbedingungen. Wir haben ja schon mal gesehen, die Kollegen in China, das gibt es ja Videos, wie sie halt salutieren und auf ihre Firma schwören und so weiter. Aber ja, wie sind die Arbeitsbedingungen dort? Also wie ist der Arbeitsalltag dort? Weil offenbar trifft man sie. Werden sie auch pro Stück bezahlt oder pro Stunde? Und sind das auch diese, also Migrant Workers oder ist das eben nur Binnenmigration? Oder gibt es da auch Studis? Gibt es da auch Studierende, die arbeiten? Oder sind das tatsächlich Arbeiter? Oder?
Das waren jetzt eine Menge Fragen, sorry.
Ja, ich glaube, es ist doch interessant und wichtig. Ich würde tatsächlich bei der Frage der Migration beginnen und würde einfach sagen, beziehungsweise mit Sicherheit ist es so, China ist das Land, in der die größte oder beziehungsweise nirgendwo in der Welt gibt es eine so starke Migrationsbewegung wie in China. Und wo das sonst Fluchtbewegungen oftmals über Grenzen gibt, ist es so, dass die Migration in einem gewaltigen Ausmaß innerhalb des Landes stattfindet. Und das heißt, vom Land in die Stadt, da finden alle möglichen Veränderungen statt. Es geht heutzutage nicht mehr so sehr in die reichen Städte des Ostens. Die Binnenmigranten gehen oftmals lieber jetzt in mittlere Städte, die näher an ihrem Heimatdorf sind, weil die familiäre Bindung bleibt doch bestehen. Für viele Arbeitsmigranten ist es auch so, die manchmal stellt sich das im Leben nachher ganz anders dar, aber die Planung ist oftmals die, man geht in die Stadt, man will sich da den Arsch aufreißen und viele versuchen dort, selbst wenn sie gut verdienen, möglichst wenig auszugeben, um Geld zu sparen. Und wenn man dann genügend Geld hat, kauft man sich in seinem Heimatdorf ein Haus und wird dann seine Enkel in dem Haus schön auf dem Land aufziehen wollen. Und das ist so ein weit verbreiteter Traum. Inzwischen ist es eben so, dass sich diese Arbeitsmigration, gibt es ja jetzt schon über einige Jahrzehnte, dass sich das ähnlich entwickelt hat, wie zum Beispiel mit türkischen Arbeitsmigranten, die nur mal kurz herkommen wollten und dann inzwischen jetzt auch in ihrer dritten Generation oder so in Westeuropa leben. So ist es dann auch, dass diese Menschen in China vom Land sich in den Städten doch heimisch fühlen und da nicht mehr weg wollen. Es gibt da auch Leute aus dem Ausland, aber sehr, sehr wenige. Die chinesische Regierung lässt das eigentlich nicht zu, dass man dort sich bleibend niederlässt. Wenn man bleiben möchte, muss man eigentlich einheiraten. Es gibt kaum eine andere Chance, so ein bleibendes Visum zu haben, es sei denn Arbeitsvisum. Das wird natürlich gerne verlängert und da hat man gerne Leute, die hochqualifiziert sind. Und da muss ich echt sagen, Studenten arbeiten wenig nebenher. Studenten in China, die träumen von einem tollen Leben und die sind auch der Meinung, dass ihre Eltern und ihre Großeltern ihnen das Studentenleben finanzieren müssen, weil sie jetzt eine tolle Ausbildung kriegen. Das wollten ja die Eltern und Großeltern und dann haben die eigentlich relativ wenig Bock aufs Arbeiten. Stellen aber dann nach einem Uni-Abschluss fest, dass denen doch nicht so alle Türen offen stehen. Und so sind auch ein Haufen Akademiker auf dem Moped unterwegs und fahren Essen aus. Und das ist ein guter Teil der Realität dort. Und China ist einfach so ein gewaltig großes Land. Und dort die Arbeitsmigration, die bringt Menschen zusammen aus den verschiedenen Regionen. Und da gibt es diverse ethnische Minderheiten, sehr, sehr viele. Und die Dialekte sind so unterschiedlich, dass sie sich untereinander kaum verstehen. Und das ganz normale Fernsehen vom Spielfilm bis den Nachrichten haben Untertitel, weil man das gemeinsam lesen kann. Aber die Aussprache ist von den Regionen einfach so unterschiedlich. Und deshalb ist diese Binnenmigration gefühlt ein wenig so wie die Migration, die wir in Europa kennen, mit Leuten, die aus für uns fremden Ländern kommen. Und zu der Arbeit selber, das ist eine echte Gigarbeit, also die rein an die App gebunden ist. Und es wird ausgezahlt nach Auslieferung. Und das, was wirklich auch übel ist, ist, dass nicht nur die Auslieferung, da wurden dann zum Teil die Preise gesenkt, sondern dann gibt es Zeitvorgaben. Und wenn man die Zeitvorgaben nicht einhält, gibt das Abzüge in der Bezahlung. Und das kann so weit gehen, wenn man die Hausnummern, Adressen und so weiter nicht richtig findet, wenn an die Tür nicht aufgemacht wird und was es da nicht alles gibt, dass die Abzüge größer sind als die Einnahmen. Also, dass die da rumrennen und schwitzen und quasi überhaupt nicht bezahlt werden. Und dann eine Geschichte, die die Menschen dort besonders auf die Barrikaden gebracht haben, ist, das chinesische Neujahrsfest ist wirklich das wichtigste Fest in der chinesischen Kultur. Und da trifft sich die Familie und mindestens eine Woche. Und da gehen die ganzen Leute aus den Städten aufs Land. Und dort wird gemeinsam gefeiert und gegessen und so weiter. Und das ist den Menschen total wichtig und natürlich den Menschen, die sogar ihre Kinder auf dem Land hinterlassen haben bei den Großeltern. Und denen wurde das Angebot gemacht, sie würden ein Riesenklacks Geld kriegen, wenn sie das Neujahrsfest durcharbeiten und weiter ausfahren. Und das war derart lukrativ, dass viele das gemacht haben. Und während dieser Festwoche wurden die Konditionen geändert und das Geld, was sie versprochen gekriegt haben, war nicht mehr zu kriegen. Und das war der Punkt, wo die auch wirklich gesagt haben, jetzt reicht's. Und da war so viel Druck auf dem Kessel. Es gab auch schon hier und da spontane Arbeitsniederlegungen und Mangju hat versucht, das eben auch ein bisschen in organisiertere Bahnen zu kriegen. Auch nochmal dazu diese Geschichte mit, dass vor der Arbeit Kurierfahrer irgendwie stramm stehen und irgendwelche Sprüche aufsagen. Das ist, das wirkt natürlich absolut skurril und ist es auch, aber das ist eine Geschichte, die ist aus Japan importiert. Die Kommunistische Partei Chinas, die versucht alles zu importieren, was gut für die Wirtschaft ist. Und die haben gesagt, so, die Japaner haben ihre Arbeitskräfte gut im Griff. Gucken wir uns auch mal ab, wie die das machen und diese Arbeitskultur, dass sie sich alle in Reihen aufstellen und morgens sich auf die Firma einschwören und so weiter, wie toll sie ihre Arbeit finden und wie gut sie alle Aufträge abarbeiten wollen. Das ist recht üblich, aber das wird mechanisch da runtergerappelt von den Leuten. Und das mag zwar irgendwie befremdlich sein, aber ich behaupte einfach mal, die machen das als Pflichtveranstaltung und denen geht das völlig am Arsch vorbei.
Und gibt's viele so Lieferunternehmen? Also Manchu hat ja bei der Firma Ole Me gearbeitet. Ist das so, hat die so ein Monopol wie im Yum? Naja, okay, im Yum und Lieferando, das sind halt zwei Lieferfirmen in Österreich. Und in Deutschland hat ja überhaupt Lieferando, glaube ich, ein ziemliches Monopol. Wie ist das in China? Ich meine, das ist ein riesiges Land. Gibt's da einen großen Wettbewerb in so einem kommunistischen Land zwischen den Firmen? Oder?
Gut, in unserem Soli-Kreis gäbe es bestimmt Leute, die da detaillierter Bescheid wissen. Aber was ich sagen kann, ist, es gibt da einige Unternehmen, die in Konkurrenz zueinander arbeiten, auch in harter Konkurrenz. Und meines Wissens ist der Ilimi, für den Manju gearbeitet hat, auch einer der Großen. Der noch größere heißt, glaube ich, Methan oder so ähnlich. Die sind riesig und im gesamten Land tätig. Und da sind dann eben auch ja, gewaltige Konzerne wie Alibaba, die dahinter stehen.
Und die drücken halt auch die, also das macht den Stress nochmal stärker, was die Löhne angeht, oder gibt's die, also gibt's einen großen Preisdruck für zwischen den Unternehmen? Ich meine, die Fahrer würden ja dorthin gehen, wer das meiste zahlt pro Stunde, pro Lieferung, ja. Also haben Sie.
Naja, wie gesagt, mir fehlt da das Detailwissen, aber das sind eben teilweise börsennotierte große Konzerne, und die versuchen einfach die besten Margen rauszuholen und tun das wirklich mit allen Möglichkeiten. Und ich weiche jetzt ein bisschen aus, weil ich nicht genau weiß, wie intern der Druck gemacht wird. Vieles wird aber auch gemacht, das ist in China gar nicht so unüblich, das weiß man nicht. Es gibt in China ein Arbeitsrecht, das ist gar nicht übel und in vielerlei Beziehungen auch besser und fortschrittlicher als das, was man aus Deutschland zum Beispiel kennt. Das Problem ist ganz einfach, das Recht steht auf dem Papier, kann man das wirklich durchsetzen? Und dieser Weg vor ein Arbeitsgericht zum Beispiel zu gehen, ist ein sehr steiniger und meist auch langwieriger. Der dauert oftmals mehrere Jahre, bis es losgeht. Und Leute aus anderen Städten, die haben dann noch das Problem, sie müssen teilweise Klagen direkt in Peking einreichen. Das heißt, wenn sie irgendwo mehrere tausend Kilometer weit weg leben, müssen sich dorthin begeben. Und da gibt es auch viele gruselige Geschichten, dass den Leuten auf dem Weg ihre Handynummer gesperrt werden, dass sie auf einmal unterwegs von Schlägertrupps überfallen und zusammengeschlagen werden. Das ist, es gibt ein relativ gutes Arbeitsrecht und eine katastrophale Arbeitspraxis. Und da bedienen sich nicht nur irgendwelche kleinwindigen Unternehmen bei dieser Möglichkeit, sondern auch die ganz großen arbeiten ja, mit ganz offensichtlich illegalen Methoden. Und da das insgesamt aber jetzt zu einem Pulverfass geworden zu sein scheint, versucht die Regierung da irgendwie Ruhe reinzukriegen. Und so wie ich das betrachte und beurteile, ist das eben die zweischneidige Sache, dass die einerseits auch mit absoluter knallharter Repression gegen Leute vorgehen, die sich an einer Selbstorganisierung versuchen, und die haben wirklich überhaupt nicht zu lachen. Das soll richtig im Keim erstickt werden, und wenn Leute nach Manchu das Gleiche versuchen werden, wird das denen wahrscheinlich nicht besser ergehen. Und das andere ist, das finde ich schon erstaunlich, dass die Partei und die Regierung jetzt sagen, wir sind diejenigen, die kümmern sich um diesen wichtigen Bereich und diesen Bereich, wo die Leute ja doch viel zu schlecht behandelt werden. Und wir sind diejenigen, die das verbessern. Und ganz frisch, das ist relativ wenige Wochen her, da hat ein höherer Parteibeamter sich einen Tag auf so ein Elektromoped gesetzt und hat Essen ausgefahren. Das war der oberste Beamte der Arbeitsbehörde Pekings, und der hat irgendwie für den ganzen Tag Arbeit sowas wie $6 oder so verdient. Also ein Bruchteil dessen, was so ein normaler Kurierfahrer hinkriegt. Und er hat sein Bestes versucht und hat auch gesagt, so, das ist nicht schön, das geht so nicht. Und das ist tatsächlich so, dass Xi Jinping erklärt hat, das zur Chefsache zu machen. Und er wird jetzt darauf achten, dass sich alles bessert. Sprich, die Regierung hat scheinbar eine panische Angst, dass dieser große Bereich, 7 Millionen Menschen, vielleicht nicht mehr in den Griff zu kriegen ist, weil es nicht mehr auszuhalten ist. Und egal, wie vereinzelt sie sind dabei, zusammenzukommen, weil sie alle zusammen wütend sind. Und das ist die momentane Situation, wie ich sie im Moment sehe und beurteile.
Hast du gerade gesagt, 7 Millionen Menschen,
ja,
die im Lieferbusiness arbeiten, immerhin gut von 2 Milliarden ist?
Ja, 1,4 Milliarden. Ja, aber immer, ich weiß nicht, ob das dann viel ist. Keine Ahnung, wie viel es in Österreich eigentlich genau sind. Aber ja.
Naja, 7 Millionen sind ja schon mal die Bevölkerung von Österreich ungefähr. Na, wir haben 8 jetzt, aber wow.
Ja, voll, ganz Österreich als Fahrradfahrer.
Aber
es erinnert auch irgendwie an die SPÖ Wien, das Vorgehen der chinesischen Regierung. So, ich weiß nicht, so zuerst panische Angst vor jeder Selbstorganisierung und dann so, okay, aber jetzt machen wir es so und alles für das Volk, ja, aber nichts durch das Volk.
Ja, ich meine, ihr denkt schon, mir auch bei unseren Unternehmen, also würden wir da jetzt nicht Krawall machen, würde von denen ja selber nichts kommen.
Das stimmt, ja, voll. Aber lustig, also ist das in China, weil ich meine, in Österreich zumindest und ich glaube auch in Deutschland haben wir ja ein bisschen so dieses arm, aber sexy Image, ne? Also jedes Mal, wenn es irgendwie um ausgebeutete Leute geht oder so, zeigt man total oft Fahrradfahrer, weil die kann man auch gut herzeigen. Die meisten sind recht jung, ich weiß nicht, schauen gut aus, so halt irgendwie und schaut irgendwie dynamisch aus, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ist das in China auch so oder ist Fahrradfahren in China einfach irgendwie, wie soll ich sagen, eine noch normale Sache
oder so?
Oder
ist es so unsichtbar, wie es bei uns eigentlich vor Fedora war?
Also, wie gesagt, ich behaupte so Sachen, die ich jetzt auch nicht unbedingt belegen kann. Von meinem Eindruck her ist es so, die sind alles andere als unsichtbar, die sind total das Bild prägend. Die Stadt ist voll mit diesen Menschen und ihre Firmen, die haben so ein Color Coding und die Klamotten haben dann die Firmenfarben und die sind orange, die sind gelb, die sind blau, irgendwas. Sehr, sehr schrill und das Moped, der Helm, der Transportkasten, die Jacke, alles in der gleichen Farbe und das passt wirklich, das prägt das Bild und das kann man gar nicht übersehen. Aber schon allein, weil das eben so Scooter sind, Motorräder, die tragen alle Helme. Wenn es kalt ist, sind es wattierte Jacken und das schaut dann nicht so fesch aus und das sind einfach Arbeiter, die unterwegs sind und ja, die hatten eine große gesellschaftliche Anerkennung bei der Pandemie, als sie den Leuten eben das Essen gebracht haben und eigentlich ja, über 1 Milliarde Menschen versorgt haben. Gleichzeitig ist es so, die sind alles andere als hip und Unterschichten, Leute, wer meint, das bis zur Mittelklasse geschafft zu haben, der interessiert sich nicht für die. Da gibt das kaum ein Danke. Und in der chinesischen Kultur gibt das auch kein Trinkgeld. Und nee, die sind nicht arm und aber sexy, die sind arm und am Arsch.
Okay. Aber was hat denn eigentlich die Kommunistische Partei irgendwie veranlasst zu so einem drastischen Vorgehen? Weil ich meine, alle Räder stehen still und so, aber ich meine, in Wirklichkeit, also angenommen, wir streiken, dann bleiben halt ein paar Leute hungrig, aber das war es dann auch schon. Also das ist ja was anderes wie, ich weiß auch nicht, Hafenarbeiterinnen oder Hafenarbeiter oder die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns eh auch in der gleichen Gewerkschaft sind, die LKW-Fahrerinnen oder so. Ich meine, wenn die streiken, dann steht halt wirklich alles. Warum sind die denn, weil ich meine, das ist doch für China auch, wie soll ich sagen, ungewöhnlich, dass eine Person dann gleich mal festgenommen wird. Ne? Was hat die denn so, also Was hat die denn so von der Tarantel, was hat die denn so gestochen, dass sie irgendwie gleich mal so hart vorgehen? Bei einem Sektor, der nun wirklich nicht die riesengroßen Auswirkungen hat.
Das würde ich so nicht sagen. Also die chinesische Kultur hat eigentlich was sehr Charmantes. Das Wichtigste in der Kultur ist das Essen und das gemeinsame Essen. Das ist wirklich der Mittelpunkt des Lebens. Und alleine, wenn daran gekratzt wird, glaube ich, werden Leute sehr, sehr nervös. Das, wie gesagt, es gibt das da aber auch in Ausmaßen, dass sich Leute von so einem Kurier im Hörsaal einer Uni einen Becher Tee kommen lassen. Und der musste dann sich irgendwo durch die Uni finden und da mit einem Becher Tee, der auch nicht sonderlich viel Geld bringt, abrackern. Und man hat sich so drauf eingestellt. Und wie gesagt, wenn von 7 Millionen Menschen auch nur ein Teil sich querstellt, wie gesagt, wenn sie kämpfen, wird es manchmal ruppig. Und manchmal wird es aus sehr kleinen Anlässen sehr, sehr ruppig, auch mit umgeschmissenen Autos und gestürmten Behörden und Polizeiwachen. Die Partei weiß schon, warum sie Angst hat. Und die versuchen deshalb im Vorfeld, die wissen, dass der Druck groß ist und sie wissen, dass man den Druck nicht ständig verstärken kann, ohne dass was passiert. Dementsprechend versucht man natürlich auch mit einem sozialen Entgegenkommen oder so da ein bisschen Druck rauszunehmen. Aber das Schlimmste, was es für die gibt, ist eine organisierte Arbeiterschaft. Und deshalb gibt es diese Pseudogewerkschaft und alles, was jenseits dieser Organisation eine gewerkschaftsähnliche Arbeit versucht, ist absoluter Staatsfeind. Und ich könnte da mit einer unendlichen Kette von Geschichten kommen. Es gibt immer so Versuche, mit einem halblegalen Weg so eine Arbeiterunterstützung und Solidarisierung aufzubauen und alles sehr, sehr vorsichtig. Und es knallt jetzt überall. Und zurzeit ist eben das Klima nicht nur krass, sondern auch für chinesische Verhältnisse extrem krass. Und es wird wirklich alles platt gemacht, was irgendwie aufrührerisch sein könnte. Und das ist so, dass feministische Projekte kaputt gemacht werden, dass Kulturcafés kaputt gemacht werden, dass deren Treffs zerstört werden, dass deren Aktivisten verhaftet werden. Das ist im Moment ein Klima, also ich bin früher oft in China gewesen, jetzt ein paar Jahre nicht mehr. So wie das jetzt ist, das hat das seit Jahren nicht gegeben. Es ist wirklich extrem angespannt.
Wir haben gestern auf einer Veranstaltung, die wir als Riders Collective gehabt haben, auch fleißig Fotos gemacht mit Schildern Free Mengzhu und so weiter. Manche Kollegen wollten ihre Gesichter nicht voll zeigen, einerseits, weil sie einfach nur ihr Gesicht nicht auf Social Media haben wollten, andererseits, und andere wollten halt vielleicht auch gar nicht mitmachen oder waren ein bisschen zögerlich, weil sie gedacht haben, sie wollen vielleicht nochmal nach China reisen. Und hatten Angst, dass sie das dann nicht mehr können. Was sagst du dazu? Kriegst du ein Visum für China?
ich behaupte mal ja.
Oder wirst du dann dort überwacht? Also wir werden sowieso überwacht, oder? Aber muss man sich da Sorgen machen, wenn man jetzt sich solidarisch mit Mengzhu präsentiert?
Ich würde erst mal behaupten, nein. Also ich denke, ich würde problemlos ein Visum kriegen, obwohl ich wahrscheinlich nicht unbekannt bin dort. Und Leute, die mal irgendwie in sozialen Medien ein Schild hochgehalten haben, denke ich, aber man soll vorsichtig sein, man hat schon Pferde kotzen sehen. Chinesische Regierung denkt sich inzwischen schon fiese Sachen aus. Und die haben auch einem dänischen Staatsangehörigen, der hat geholfen, dass ein Aktivist aus Hongkong sich verdrücken konnte. Und hinter dem waren die Behörden her. Und die wollten dann den dänischen Staatsangehörigen auch in die Mangel nehmen. Der ist dann wieder ausgereist und die chinesischen Behörden haben dann verlangt von dänischen Behörden, dass sie den doch gefälligst selber in die Mangel nehmen oder am besten noch ausliefern. Also das ist zum Teil absurd, was da passiert. Und in der Beziehung würde ich dann sagen, jeder, der sich unsicher ist, der kann dann sein Schild so hoch vors Gesicht halten, dass vielleicht nur noch die Augen rausgucken. Oder man hat dann einfach so eine Covid-Maske auf und ist damit relativ sicher, würde ich so machen und so empfehlen.
Ich finde es ja lustig, dass die so ähnliche, dass sagen, so Sachen so ähnlich sind. Ich meine, der Becher Tee, den man irgendwie dann in irgendeinen Hörsaal bringt, also ganz im Ernst, das kennt man doch. Wer hat denn nicht schon irgendwie zwei Becher Kaffee auf die Stiege 95 gebracht und war dann eine halbe Stunde auf der Suche nach dieser blöden Stiege im Gemeindebau? Okay, es ist echt lustig. Also wirklich rund um die Welt irgendwie so totale Ähnlichkeit, Wahnsinn. Wie ist denn das? Ich meine, wir haben sie jetzt schon mehrfach genannt. Die herrschende Partei in China, in der Volksrepublik China, ist ja immer noch die kommunistische Partei. Und zwischen Anspruch und Wirklichkeit von so kommunistischen Parteien gab es ja auch in Osteuropa dann oft abenteuerliche Lücken. Aber sowas ist doch wirklich absurd. Ich meine, gibt es da denn niemand mehr in der dortigen kommunistischen Partei, dem das irgendwie auffällt und der sich irgendwie, oder die sich irgendwie, ja, wie soll man sagen, schämt oder so?
Als wir da waren, haben wir auch mit Offiziellen diskutiert. Und auch aus dem Gewerkschaftsapparat. Also die Partei hat auch gesagt, so, wir machen jetzt Kapitalismus, um damit so viel Reichtum zu erwirtschaften, dass wir eine reiche Gesellschaft bis 2050 erreicht haben. Und mit all diesem Wohlstand werden wir dann einen prächtigen Sozialismus aufbauen. Und das ist eben der steinige Weg, den wir jetzt im Moment gehen müssen. Und ich bin vorher nicht in diesem gewerkschaftlich-politischen Bereich in China gewesen, sondern in dem kulturellen Bereich. Und wir haben da auch viele Leute kennengelernt und mit denen diskutiert und hatten dann auch mit einem Parteisekretär, der aber, glaube ich, eher zu einer Uni gehörte, diskutiert. Und der war sehr lustig und das ging dann natürlich um Trinksprüche und solche Sachen. Meine Freundin hatte einen roten Stern an der Jacke und er sagt, eine Genossin. Und dann, ja, das ist ja heutzutage ein gewisses Problem, wo man diese Haltung hat. Lass uns auf das. Lass uns anstoßen auf die Partei, wie sie zu Maos Zeiten. Und dann sagt er, nee, lass uns das lassen, auch nicht so gut. Lass uns auf das trinken, was Marx mal gemeint hat. Und dann haben wir angestoßen. Die Leute dort sind auch nicht doof und die machen sich auch Gedanken. Aber der Apparat, der ist knallhart und der ist total hierarchisch. Und wenn Leute innerhalb der Partei in Ungnade fallen, dann sind sie auch wirklich in Ungnade gefallen und haben echte Probleme. Also mit der Parteikarriere ist dann sowieso vorbei und Schlimmeres. Und von daher, das war dann eben auch so, als wir im gewerkschaftlich-politischen Bereich unterwegs waren, da hat man uns gesagt, ja, über gewisse Themen reden die nicht mit uns, auch wenn sie da eine eigene Meinung zu haben.
Wie ist denn das? Gibt es oder gab es Unterstützung auch aus anderen Teilen der Bevölkerung für die Botinnen? Du hast ja gemeint, dass sie während der Covid-Krise ja irgendwie eigentlich einen guten Ruf hatten oder so.
Außerhalb von Klatschen gibt es Teile der Bevölkerung, die sich da solidarisiert haben?
Ja,
sich solidarisiert?
Ja, ganz, ganz erstaunlich. Doch, auf jeden Fall. Und muss ich sagen, also es war beides, also sowohl überraschend als auch total berührend. Als der Mangju verschwunden ist, hat sein Papa, der noch auf dem Land lebt, gesagt, ich muss mich drum kümmern und ich brauche eine Rechtsberatung und das kostet Geld und ich habe das Geld nicht. Und hat das in den sozialen Medien gestellt. Und es gibt da diese das Internet ist wirklich knallhart kontrolliert und da sind super viele Online-Bullen unterwegs. Und dieser Aufruf ist nach, weiß ich nicht, also innerhalb von 48 Stunden, vielleicht sogar innerhalb von 24 Stunden wieder gelöscht worden. In dieser Zeit sind über 200.000 Yuan gespendet worden von der Bevölkerung. Das war das Dreifache von dem, was der Papa von Mangju gefordert hat als Geld, um den Rechtsbeistand bezahlen zu können. Und wie gesagt, innerhalb weniger Stunden, das war eine Lawine. Und das gibt das sehr wohl und ich war sehr berührt, dass es möglich und auch Realität in diesem neoliberalen China ist.
Es gibt ja auch, wie gesagt, diese Kampagne Free Mangju. Wer unterstützt denn das und gibt es schon Ergebnisse? Reagiert die Kommunistische Partei vielleicht sogar nervös?
Das ist dort absolut üblich, dass, wie gesagt, die Partei und die Regierung sich nicht kritisieren lassen und dass die auf Kritik nicht sichtbar reagieren. Und man kann definitiv sagen, sie haben es mitgekriegt. Und den Protest gibt es tatsächlich in einer internationalen und richtiggehend weltweiten Form. Die Strukturen sind sehr, sehr locker und auch brüchig. Aber auch ich bin beeindruckt, wie dann einerseits sowieso ist es nicht leicht, irgendetwas weltweit zu organisieren. Und dann noch in dem Bereich der Gig-Economy, wo man wirklich das eigentlich nur mit vereinzelten Beschäftigten zu tun hat, die nicht berühmt dafür sind, dass die traditionelle oder überhaupt gemeinsame Strukturen haben, dass sich dort etwas gegeben hat und dass es zum Teil sogar regionale Vernetzungsstrukturen gibt und transnationale Vernetzungsstrukturen. Das sind Sachen, die mich total beeindruckt haben. Und es gab auch Kalifornien eine Protestaktion und das war dann auch schon eine Überschreitung. Wie gesagt, das waren auch Leute aus der Gig-Economy, aber das waren keine Rider, sondern das waren Uber-Fahrer. Und die sind dann dort vor ein chinesisches Konsulat gezogen, hatten einen Brief, eine Rede, ein Megafon und haben sich solidarisch gezeigt, wie man das halt so tut. Und solche, das hat das auch in Sao Paulo zum Beispiel gegeben und auch in Mexico City. Und in Mexico City hat sich, wenn ich das recht verstanden habe, auch eine Parlamentarierin, eine Abgeordnete dran beteiligt, die dann offiziell an die chinesische Botschaft die Solidaritätserklärung der Riders-Organisation es waren verschiedene mexikanische Organisationen, die sich daran beteiligt haben, übergeben wollte. Und die chinesische Regierung war schon informiert, dass es eine Solidaktion geben soll. Und die haben wiederum die mexikanische Regierung beauftragt, das Botschaftsgebäude zu schützen. Und die sind dann wirklich mit Mannschaftswagen und mit SUVs und sonst wie angekommen, als sollte da irgendwie ein Anschlag auf die Botschaft verübt werden und haben wirklich mit Polizeikräften und Security-Leuten und so den Zugang eingesperrt und es war nicht möglich, in physischer Form die Solidaritätserklärung zu übergeben. Also selbst wenn das eine Politikerin gewesen ist, die wurde einfach nicht mal an das Gebäude rangelassen. Das heißt, der Protest ist mit Sicherheit schon wahrgenommen worden. Abgesehen davon ist die chinesische Regierung eh interessiert an dem, was im Rest der Welt läuft. Die investieren auch in den Rest der Welt und die sind sehr interessiert an möglichen Gegenwind, den sie haben könnten. Und ich denke, sie haben möglicherweise auch das bekommen, was nicht direkt an Botschaften und so weiter gerichtet war. Wo das auch nur Proteste irgendwo in europäischen oder lateinamerikanischen Städten gewesen ist.
Also abseits von Soli-Kundgebungen für Mongju, sondern auch zum Beispiel, was wir machen, oder dass es eine Kollektivverträge für Radboten gibt oder dass es Betriebsratsgründungen gibt und ja, also die Gig-Economy generell, die Entwicklung werden sie ja auch auf dem Schirm haben. Meinst du?
Wir haben so angefangen, ein Solidaritätsnetzwerk aufzubauen und das geht tatsächlich über die Kontinente und das hat eben verschiedene Ziele. Und ein Ziel ist natürlich, alles zu tun, dass der Mongju aus dem Knast kommt. Ganz klare Sache. Dann geht es aber überhaupt darum, dass eigentlich seine Botschaft Gehör findet und dass innerhalb von China die anderen Fahrer alleine von dem Kampf wissen, von der Repression wissen und von der internationalen Solidarität wissen. Und das ist eine ganz besondere Geschichte. Chinesische Arbeiter, wie gesagt, die haben wirklich Tradition im Kämpfen, im Unabhängigkämpfen, auch im Militantkämpfen. Aber dass die in anderen Ländern wahrgenommen werden und dass das da einen Zusammenhalt, eine Unterstützung, eine Solidarität gibt, das ist für die total überraschend und bisher unbekannt und von daher wirklich von Bedeutung. Und wir sind bemüht, dass sich das Wissen darüber verbreitet, haben aber das Problem bei der Nutzung chinesischer Online-Medien, dass man quasi uns da auf der Spur ist und dass die meisten Meldungen, die das zu diesem Thema gibt, in bummelig einer Stunde verschwinden und dann sind sie schon weg. Und wenn man das so ein bisschen geschickt anstellt und abends erst das Posting abschickt, hat man die Chance, dass die ganze Nacht das online ist. Und tatsächlich ist es so, dass die Sachen kopiert werden und dass die weiterverbreitet werden von Leuten, die wir nicht kennen. Das sind so Sachen, die schneeballtechnisch von selber passieren, aber wirklich nicht einfach und extrem problematisch sind. Und dann werden auch IP-Adressen gesperrt, wenn Leute von innerhalb von China das machen. Es ist klar, wer was gepostet hat. Nicht nur, dass die sozialen Medien gesperrt werden, sondern dann klopft das auch an der Tür und dann stehen da Beamte vor der Tür und wollen mal mit einem reden. Und das ist nicht einfach, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Das ist aber eine Sache, bei der sind wir am Ball. Und was wir selber auch faszinierend finden und zum Teil auch echt überrascht davon sind, dass eigentlich die Arbeitsformen, die Bedingungen und die Probleme weltweit sehr ähnlich sind. Und was erstaunlich und erfreulich ist, ist, dass diese Erkenntnis sich ein wenig verbreitet und wir wollen dazu mit beitragen, dass sie sich weiter verbreitet. Und so gibt es schon auch grenzüberschreitende Riders-Initiativen und Vernetzung. Und ich kannte einen aus Brasilien, den ich in einem ganz anderen Zusammenhang kennengelernt hatte. Und den habe ich einfach mal angehauen. Und der ist selber auch kein Rider, aber er kannte die richtigen Leute. Und dann ist alles Weitere quasi von selber passiert. Also das Material, das ich ihm geschickt habe, das wurde dann ins Portugiesische übersetzt. Das ist in einem recht großen Medium erschienen. Und die Riders-Gruppen innerhalb von Lateinamerika haben sich dann gemeinsam der Sache angenommen und haben dann sich einfach einen Protesttag ausgeguckt und haben, soweit ich weiß, in 4 verschiedenen Ländern gleichzeitig Soli-Aktionen gemacht. Und wir haben Kontakte USA, den nordamerikanischen Raum, den lateinamerikanischen Raum, Südostasien, neben Hongkong eben auch noch andere ostasiatische Länder. Und sowas, wie gesagt, einen transnationalen, globalen Kampf ausgerechnet im Gig-Business irgendwie anzuschieben. Das ist im Ansatz sogar schon vorhanden und eigentlich sogar traumhaft. Und da ist quasi Mangju nur der zufällige Auslöser gewesen. Das hätte irgendwo anders in der Welt irgendein anderer gewesen sein können.
Ja, es gibt viele, viele Fälle überall in der Welt. Also wir haben hier ja den ersten Betriebsrat gegründet, aber das ist, glaube ich, auch nur dem, dass wir die Ersten waren, ist, glaube ich, auch nur der Sozialpartnerschaft in Österreich geschuldet, dass es halt relativ leicht geht. Davor hat es eben auch schon in England Streiks gegeben in der Gig Economy und kurz nach uns, also 2017, ist ja die Welle an Betriebsratsgründungen losgegangen etc. Also da in der Gig Economy organisieren wir uns ja, also diese Mangju-Persönlichkeiten gibt es ja immer wieder mal in verschiedenen Ländern. In den letzten Jahren haben wir es halt auch geschafft, dass wir uns halt transnational vernetzen. Wir haben ja jetzt über Mangju auch erfahren in unseren Instant Messengers wie Signal, Telegram, Gruppen und so weiter, wo das dann schnell, also wo wir halt über die Struggle in den verschiedenen Ländern auch erfahren und dann eben von Soli-Aktionen auch in anderen Ländern erfahren. Also ja, es ist sehr erstaunlich, wie das immer passiert, aber es ist eben auch immer nur, es sind immer nur ein paar wenige. Wir haben ja auch gehört, es ist ja nicht nur Mangju festgenommen worden, sondern auch 2 Kollegen und unser Netzwerk, ich meine, eben um Fahrer Abendessen zu machen für 200 Leute und so, ich meine, da braucht man mehr als 2 oder 3 Kollegen, glaube ich, um das halt zustande zu bringen, während er ja noch arbeitet und seine Videos macht. Und schläft der Typ überhaupt? Also das ist ja, der muss ja Ressourcen haben und viele Leute haben, die eben sich, die ihm auch helfen. Allein das Wissen über die Technologie, wie er jetzt Videos macht, wie er einen QR-Code erstellt. Ich weiß das ja alles nicht. Ich bin auch angewiesen auf Leute, die das für mich machen. Danke, Arco, für den Podcast.
Gerne, gerne. 2 Fragen hätte ich ja noch. Die eine, du hast ja gemeint, dass man regierungskritischen Inhalt, das heißt Inhalte, die kritisch gegenüber der Regierung der Volksrepublik China sind, eher abends postet. Welches Abend? Abend Pekinger Zeit oder Abend mitteleuropäische Zeit?
Ich meine die chinesische Zeit, und das ist einfach so, dass nachts nicht so viele Internetbullen arbeiten und deshalb mehr möglich ist.
Okay, passt. Und ja, nachdem wir jetzt ja festgestellt haben, dass es ja wirklich faszinierend ist, wie sich die Probleme der Botinnen und Boten global in der Gig-Economy global recht ähnlich sind, habe ich ja noch eine Frage. Weißt du zufällig, wie die Lokale in China ihre Suppen verpacken? Weil ich meine, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber ich glaube, jeder in Österreich und jede hatte mindestens einmal, eher so einmal in der Woche, geht irgendeine depperte Suppe auf und es ist schon verdammt oft ein Pho oder irgendwie eine chinesische Suppe oder so. Also von daher würde mich interessieren, hast du eine Ahnung, wie die das in China selber machen?
Ja, ich befürchte, dass es nicht die tolle Innovation aus China gibt, die das alles unmöglich macht und sicher macht, sondern die Kollegen in China haben auch mit diesem Problem zu kämpfen und die Folgen sind für die sogar noch wahrscheinlich ein bisschen schlimmer. Wenn sich jemand beschwert, das Essen ist nicht im guten Zustand geliefert worden, das ist ausgekippt oder was auch immer, dann hat das böse Folgen. Das heißt, das gibt entweder ein Geldabzug oder noch schlimmer, man wird einfach komplett aus der App rausgeschmissen und kriegt keine Aufträge mehr.
Okay, wow. Ja, ich muss ja sagen, mir ist sowas immer wurscht, wenn das passiert. Also ich verweise dann auf die Firma.
Ja, mir nicht, weil dann mein Rucksack stinkt.
Ja, der Rucksack stinkt, ja, das mir stimmt. Nicht, ich habe den Rucksack nie bei mir in der Wohnung gehabt. Ich lasse ihn immer von davor stehen. Naja, was soll's. Ja, nein, also in Österreich ist das nicht so. Da verweise ich dann irgendwie auf die Firma, weil ich meine, kannst du ja auch nichts machen bei den Verpackungen.
Ja, ich entschuldige mich dann auch immer schon beim Kunden für den Customer Service, zu dem ich ihn dann
bringen muss. Ja, voll.
Der denkbar schlecht sein soll, keine Ahnung. Ja.
Ja, Carsten, tausend Dank.
Es war wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Und ja, man kann da jetzt sicher noch viel, wo kann man von deiner Arbeit mehr erfahren? Also über LaborNet oder?
Bei LaborNet und dann gibt das Forum Arbeitswelten mit .de, ganz, ganz einfach. Das ist aber die Webseite, die viel wissenschaftliches Material zusammengestellt hat, über den gesamten Bereich China, Arbeitswelt, Wirtschaft, Arbeitskämpfe und so weiter. Aktuell muss man bloß ein Slash ansetzen und dann der Blog forumarbeitswelten.de/blog und diesen Blog, statte ich redaktionell aus mit aktuellen Nachrichten aus China, rund um Arbeit, Ausbeutung, Widerstand und so weiter.
Ja, danke dir. Das war wirklich sehr, danke. Sehr, sehr, sehr spannend.
Danke euch.
Die Einsichten in China. Hätte ja noch so viele weitere Fragen, weil man offenbar von den Arbeitern, die sie in totalitären Systemen organisieren, auch sehr viel lernen kann über Organisation. Aber
das
ja,
auch, jetzt ja.
Haben wir schon unsere,
voll. Ja, ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwie Leute in Österreich irgendwie die Erwartung haben, dass wir anfangen, für sie zu kochen.
wir könnten zumindest Essen von Restaurants übrig gebliebenes zusammensammeln.
Voll. Falsch zugestellt.
Ja, ups, zum Riders Meeting.
Naja, passt. Ups. Warst du, waren Pommes auch dabei? wie auch immer. Genau, danke dir und danke euch allen ans Zuhören. Das war diese Ausgabe des Riders Collective Podcast. Ihr erreicht uns über den Link bzw. die Links, die Kontakte in den Folgenotizen. Und ich wünsche euch alles Gute und passt auf da draußen. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.